Ja, Halleluja. Es ist so schön, dürfen aus dieser Anbetungshaltung raus in den Teil gehen, wo wir jetzt zusammen in Gottes Wort hineinschauen, in das Thema oder in das Kapitel von Esra 4. Und gerade vielleicht jetzt die den Mut hatten und gesagt haben, ich brauche ein Wunder. Für die spricht eigentlich Esra 4 mitten genau in diese Situation hinein. Ich habe so stark den Eindruck gehabt, dass es vor allem um das Thema Warten geht, wo jetzt schon im Esra 4 beschrieben ist. Und vielleicht bist du eben schon lange am Warten. Vielleicht hast du jetzt die Hand aufgehauen für die Labette. Aber vielleicht bist du einfach auch sonst schon lange am Warten auf das Wunder. Und die Zeit vom Warten, die können wir ganz unterschiedlich ausfüllen. Auf das möchte ich heute Abend ein bisschen eingehen. Jetzt tauchen wir aber zuerst gerade in die paar Verse. Ich habe mal die Verse 1 bis 5 rausgelesen, um zusammen so lesen und anschauen. Und dann auch noch die zwei letzten Verse, oder der Halb vom 23 und der 24. Und die eine Bibel dabei haben, dürfen sie gerne vornehmen und sonst das Handy oder so nachlesen. Weil es hat ganz viel Text, wo ich gar nicht darauf eingehe heute Abend. Die es schon haben, vorgängig gelesen haben, das Kapitel 4, die wissen, dass, was da alles beschrieben ist. Aber wir fangen mal an, im Esra 4, Vers 1 bis 3. Die Leute von Samaria, die Feinde der Judäer und der Leute von Benjamin, erfuhren, dass die Heimgekehrten den Tempel des Herrn, des Gottes Israels, wieder aufbauten. Sie kamen zu Serubabel und den Sippenobenhäuptern und schlugen ihnen vor: Lasst uns gemeinsam bauen. Wir verehren doch denselben Gott wie ihr und bringen ihm unsere Opfer seit der Zeit des Assyrerkönigs Assarhaddon, der uns hier angesiedelt hat. Aber Serubabel, Jeschua und die anderen sieben Oberhäupter Israels erwiderten: Ihr habt kein Recht, zusammen mit uns zu unserem Gott ein Haus zu bauen. Wir allein dürfen dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauen. So hat es uns Kyros, der König der Perser, befohlen. Ganz kurz, das Kapitel 3, wo der Kriegelis hat gelernt darüber, zuerst den Tempel bauen, nicht sonst einmal Häuser für uns, sondern der Tempel, der zuerst sein soll. Und hier eine herausfordernde Situation, weil Leute kommen und sagen, wir wollen mit euch zusammen bauen. Und wir verehren doch den gleichen Gott, lasst uns mithelfen. Und nachher die Entgegnung von ihnen: Nein, wir sind da in einem Auftrag unterwegs, wir sind im Richtigen dran, wir machen das allein, ihr könnt uns nicht helfen, ihr sollt uns nicht helfen, es ist nicht recht, dass ihr uns helft, sondern ihr habt kein Recht, da mitzubauen, wir bauen das alleine. Vers 4 und 5. Von da an unternahmen die Leute im Land alles, um die Heimgekehrten mutlos zu machen und vom Weiterbauen abzuschrecken. Sie bestachen sogar königliche Beamte, deren Pläne zu vereiteln. Diese Politik verfolgten sie von der Zeit des Königs Kyros bis in die Regierungszeit des Königs Darius hinein. Nach dieser Entgegnung, nein, wir bauen alleine, unternahmen die Leute alles, um sie zu entmutigen und davon abzuhalten, weiterzubauen. Auf eine sehr perfide Art, weil jetzt kommen die Verse von der da bis zum 23. Vers, bla bla bla, Briefe, Anschuldigungen, mutlos machen die Zeugnisse und Botschaften, die wollen nur nachher wieder euch die Steuern wegbringen und das ist ein widerspenstiges Volk, das da baut und alles entmutigende Sachen, die auf Schleichwegen sogar politisch irgendwie dagegen ist geschaffen worden, dass sie weiterfahren. Und ganz viel Text geht um das, ein Brief, der noch auf Aramäisch ist übersetzt worden und hin und her. Und dann haben sie sogar Recht bekommen. Vers 23b fängt das nachher an. Und im 24 wird es beschrieben, wie das ist ausgegangen. Sofort machten sie sich auf den Weg nach Jerusalem und zwangen die Juden mit Gewalt, den Wiederaufbau der Stadt abzubrechen. Auch die Bauarbeiten am Haus Gottes in Jerusalem wurden unterbunden und ruhten darauf hin bis ins zweite Regierungsjahr des Perserkönigs Darius. Das, die paar Verse, jetzt lesen wir die so beiläufig und hören einfach mal, ja, es ist nachher nicht mehr weitergegangen. Und als ich Esra 4 das erste Mal aufgetan habe, ich dachte, ja, das ist ja, schlimm. Ich konnte nachher vielleicht ein paar Wochen nicht bauen, ein paar Monate vielleicht sogar. Ich habe das noch ein bisschen nachgeschaut und gemerkt, dass das 15 oder 16 Jahre war, wo sie nicht weiterbauen konnten. Wie lange warten wir schon auf das, wo wir denken, wir sind doch am Richtigen dran. Wir haben einen Auftrag bekommen, zuerst das Haus Gottes bauen. Komm, wir gehen dran. Packen das mutig an, euphorisch vielleicht sogar. Und dann gibt es Widerstände. Widerstände, die kommen, die da zwischendrin beschrieben sind. Und am Schluss sind wir parat, 15 Jahre zu warten auf etwas. Da gehen wir jetzt ein bisschen drauf ein. Was mir ganz spannend hat, dünkt, in diesen Texten ein bisschen nachzuschauen, und ich habe gedacht, ein paar rabbinische Auslegungen könnten ja noch interessant sein, also jüdisch-rabbinisch, weil es ist ja eine jüdische-israelische Geschichte, es ist ja jetzt nicht irgendwie neutestamentlich-christlich schon geprägt, sondern vom Alten Testament her. Und als ich das ein bisschen angeschaut habe, habe ich etwas ganz Spannendes entdeckt. Im Urtext, wo man findet und weiss, ist, wechselt die Sprache in diesem Esra 4. Und zwar sind die ersten Verse, also 1 bis 7, in Hebräisch geschrieben. Es ist eine Erzählung, wie sie das Volk der Juden, das Volk Israel, hat kennt. So ihre Muttersprache. Es ist alles beschrieben. Es hat innerjüdische Perspektive, ist das eigentlich schon fast. Da hat es Widerstand gegeben und so und Entmutigung. Und nachher kommen die ganzen Verse, 8 bis 23. Sie interessanterweise auf Aramäisch geschrieben. Und Aramäisch war die Sprache und die Schrift von der Macht, nicht vom Bund. Das Volk vom Bund, von Israel, hat Hebräisch geredet und geschrieben. Und offizielle Briefe und Texte sind in Aramäisch geschrieben worden. Also, wo es um irgendeinen Erlass geht, um Verwaltung, um Widerstände, die so kommen, ist es auf das Mal Aramäisch. Und erst, wenn die offiziellen Schreiben und die Anklagen oder die Versuche, sie davon abzuhalten, vorbei sind, dann wechselt die Sprache wieder. Hebräisch ist nachher wieder Esra 4, der Vers 24, die Rückkehr eigentlich zu der Erzählung. Und das hat so viel lang nachher geruht. Und das Wort, der Bau hat geruht, hat mich zu irgendwie mega am Nachdenken gebracht. Ja, irgendwie denkt, ja, vielleicht heisst es der, sie wurden gehindert, so viel Jahre. Das ist sie ja auch gewesen. Sie sind damit irgendwie gehindert worden. Aber es steht, der Bau ruhte. Und das hat mich einfach zum Nachdenken gebracht. Ob nicht auch in diesem Widerstand könnte etwas von Gottes Handschrift drin sein. Noch ein Nebeneffekt ist dann noch, dass im Esra 6, wo wir dann später dazu kommen in dieser Serie, von der da, zwischendrin kommen da noch Propheten, die ein bisschen Gas geben, dass man wieder sich auf Gott ausrichtet. Von denen an wird alles in Hebräisch wieder geschrieben. Also es ist eine Abkehr eigentlich vom aramäischen Text, wo die offiziellen Stellen anbelangt oder nur betrifft, wieder zurück zum Hebräischen, zu der Erzählgeschichte in der Sprache vom Bund. Vom Bund, wo Gott hat geschlossen mit Israel, wo er hat gesagt, ich bin mit euch so unterwegs und ich schicke euch jetzt, den Tempel wieder aufzubauen, die Stadt wieder aufzubauen. Und die Sprache wird erst dort wieder zu Gottes Sprache und in dieser Übersetzung auch, wo sie wieder in diesem Auftrag von Gott unterwegs sind. Also es ist so, wenn Hebräisch genannt ist, dann ist Gott am Handeln. Israel baut. Es entsteht Hoffnung. Sie sind am Guten dran, sie sind am Richtigen dran. Und Aramäisch wird gebraucht, wenn die Akten entscheiden, auf das Mal, wenn das Gesetz gilt, wenn Verdacht formuliert werden oder wenn der Bau stoppt. Dann ist alles in Aramäisch. Und am Schluss, wenn Gottes Wort und sein Wille wieder Raum bekommt, dann ist es wieder unsere Herzenssprache. Das hat mich einfach sehr berührt. Und Für mich ist die Frage, wie gehen wir mit Widerstand um? Es gibt verschiedene Menschentypen. Wir da innen sind alles ganz unterschiedliche Menschentypen und Charaktere. Wie dass wir mit Widerstand umgehen, wenn Widerstand kommt. Ich will gar nicht das Augenmerk darauf legen, dass im Esra 4 machen, die sagen, das ist Widerstand von aussen. Da kommt irgendwie Widerstand. Man muss sich klar machen, dass wir mit Gott unterwegs sind und richtig mit ihm unterwegs sind. Und uns müssen abgrenzen und reinigen und heiligen. Das ist auch ein Teil. Aber es ist ein wichtiger Teil, wo die Frage ist an dich und an mich, wie gehe ich mit dem um, dass überhaupt Widerstand kommt? Weil Widerstand kommt immer. Es ist nicht die Frage, woher kommt er? Es ist so ein einfaches Ding, sich abzulenken und zu fragen, woher kommt der Widerstand und wie können wir noch Besseres machen und näher an Gott sein und so. Und uns gar nicht fragen, was will uns Gott lehren mit diesem Widerstand. Und darum ist für mich so ein Teil, wo ich dich möchte fragen, wie reagierst du normalerweise, wenn Widerstand kommt? Gehst du in Kampfmodus? Das ist die eine Möglichkeit. Du kannst Angriff wählen und dir wirklich sagen, ich muss jetzt mehr beweisen, weil da kommt Widerstand. Ich muss jetzt noch sicherer werden, dass ich meine Werte ja nicht verleugnen und so. Und du kannst dich konzentrieren aufs noch besser machen und in Kampfmodus gehen und gegnerische Schriften schreiben gegen irgendwelche Anfindungen, die kommen. Du willst konfrontieren und so darauf reagieren. Oder gehst du in Fluchtmodus und Rückzug. Sagst, ui, da gehe ich gescheiter ein bisschen defensiv, ziehe mich ein bisschen zurück. Ich tue etwas vielleicht sogar lügnen. Sagen, ja, nein, so schlimm ist es gleich nicht gewesen. Oder ich tue ausweichen. Ich tue sogar das Problem, das eigentlich besteht. Der Widerstand, der kommt, tue ich ignoriere. Ich gehe gar nicht darauf ein. Sagen, den gibt es nicht. Oder du kannst erstarren. Vielleicht tust du erstarren, wenn Widerstand kommt. Du wirst blockiert, bist überfordert. Du verfallst in Hoffnungslosigkeit, sobald das Widerstand kommt. Und sagst, ich weiss nicht mehr weiter. Und ich nehme fest an, dass beim einen oder anderen so ein bisschen sein Muster, wie er mit Widerstand umgeht. Jetzt, vielleicht war es erwähnt. Es ist nämlich die Frage, wie wir Widerstand oder ein Ereignis bewerten. Es geht gar nicht darum, wie das genau ist. Wir könnten uns jetzt stundenlang theologisch darüber unterhalten, ist das der Widerstand, weil sie ein bisschen von Gott weg sind und zuerst ihre Häuser bauen, eben wie es der Kriegel einmal hat gesagt, zuerst der Tempel, machen wir das wirklich auch? Wir könnten uns darüber unterhalten, wie gehen wir um, wenn Widerstand von der Regierung kommt, wenn man uns irgendwie hindern am Bau vom Reich Gottes. Wir könnten so darüber unterhalten, wie gehen wir damit um, wenn andere Glaubensgeschwister oder so Verwandte im Glauben kommen und sagen, lasst uns doch zusammen bauen. Müssen wir dann noch klarer werden und dann sagen, nein, wir sind hier eine heilige, schöne, kleine Gruppe von Leuten und da hat nichts anderes Platz, müssen wir uns besser abgrenzen. Aber wir können so fragen, was hat Gott vor in dem Moment, wo Widerstand kommt? Und das ist das, was ich dir aus Frage jetzt auf einmal schon mitgeben. Wie interpretierst du selber Widerstand? Ist für dich Widerstand eine Grenze, wo jetzt klar wird, jetzt muss ich irgendwie handeln können? Nach einem von diesen Mustern, die wir vorher hatten, Kampf oder eben Rückzug oder sogar Erstarren drinnen. Oder ist es für dich eine Einladung? Ist für dich Widerstand eine Einladung, dich zu fragen, was will Gott in dieser Zeit, wo Widerstand da ist oder wo ich muss warten auf etwas, wo 15 Jahre der Bau einfach ruht, wo es nicht mehr weitergeht. Was ist in dieser Ruhezeit noch für mich vorhanden? Was hat Gott für eine Absicht? Ist es eine Einladung, ihm näher zu kommen und etwas zu lernen? Und es gibt ganz viele biblische Ausdrücke, wie wir sollen mit Widerstand umgehen, was wir sollen lernen. Das eine, was uns Widerstand oder Warten soll lernen, ist Geduld. Und ich habe mich gefragt, wie manchmal ich Geduld als etwas suche, wo ich gleich eine Leistung vollbringen kann. Oder eben etwas machen kann und dann Applaus dafür bekommen kann. dass man geduldig war oder was auch immer? Oder ist es nicht eigentlich eine riesige Chance, eben nicht passiv zu sein drin? Es geht nicht um Passivität, sondern um Treue. Die Leute haben an diesem Auftrag festgehalten, 15 Jahre lang, ohne ein Stückchen zu bauen, an diesem Tempel. Und ich habe mich für mich gefragt, bin ich parat? 15 Jahre vielleicht, oder noch länger, oder 2 Wochen, oder einen Tag, 5 Minuten, zu warten und dem Auftrag dran zu bleiben und mich festzuhalten, treu zu bleiben, dem Auftrag, den Gott mir gibt, ohne eben das als Passivität anzuschauen, als vergütete Zeit. Und am Schluss irgendwo Treue zu verlieren, weil ich vielleicht eben kurz Applaus suche oder auch Gott mir Applaus geben, wenn er schnell handelt. Und das macht mich sehr demütig. Wo bin ich selber so unterwegs, dass ich einfach eine spätte und denke, jetzt muss das kommen? Wo halte ich am Glauben fest, für Leute zu beten, die Jesus noch nicht kennen? Oder eine Situation auszuhalten, wo ich Ungerechtigkeit erlebe oder wo ich nicht in meiner Berufung laufen kann. Wo halte ich dem fest oder suche ich nur den kurzfristigen Applaus einmal? Gott hat eingegriffen, es ist alles wieder gut. Wir sind wieder am Bauen, es ist wieder dran, wir können endlich weiterfahren. Und wo sind wir parat, wirklich dort auf Gott zu warten? Und wir wollen jetzt in eine Zeit hineingehen, wo du dir ganz persönlich darfst die Frage stellen, wo bin ich besonders herausgefordert mit Warten? Wo wir auch in einer Ministry-Zeit mit Worship zusammen wollen, unser Herz auftun und genau unserem Warten oder unserer Herausforderung begegnen. Und Warten hat für alle, die wir hier sind, ganz andere Ausrichtung. Die Kinder, nehmen wir mal, die paar Kinder, die da sind. Ein paar warten darauf, dass sie dann endlich in die Schule können. Kaum ist man in der Schule, wartet man darauf, dass die Schule endlich fertig ist. Dann wartet man darauf, dass man in eine Lehre kann. Und wenn man in einer Lehre ist, hat man vielleicht, oder im Gimmer ist, wartet man sehnlich darauf, dass der endlich durch ist. Dann wartet man vielleicht auf eine Beziehung. Und wenn man eine Beziehung hat, wartet man vielleicht auf Kinder zum Beispiel. Verzweifelt wartet man nachher ihre Ehe vielleicht auf Kinder. Und kaum sind Kinder da, wartet man vielleicht darauf, dass es wieder ein bisschen Luft gibt und die grösser werden. Kaum sind Kinder ausgezogen, wartet man vielleicht darauf, dass man dann, weiss doch auch nicht, vielleicht noch vorher ein Haus kann bauen kann. Wäre gescheiter noch vorher, wäre schön. Kaum hat man es, wartet man auf das Nächste. Man wartet auf Pensionierung. Und kaum ist man pensioniert, muss man schon auf den Tod warten. Nein, das muss man eben gar nicht. Der kommt von selber. Für jedes von euch sieht Warten ganz anders aus. Und in diesem Warten innen erleben wir Widerstand. Ich bin überzeugt davon. Wir sind in einer Phase, in der wir auf etwas warten. Wir warten auf das Nächste. Wir warten auf etwas, wo Gott uns einen nächsten Schritt zeigt, wo wir hergehen sollen oder wo wir dran sein sollen. Und meine Frage an dich ist wirklich heute, jetzt für die Ministry-Zeit. Was passiert mit deinem Glauben in dieser Zeit, wo du wartest? Wo es nicht vorwärts geht? Werde ich bitter? Werde ich passiv? Ziehe ich mich zurück? Oder bleibe ich innerlich wach für das, was Gott vorhat in dieser Wartezeit? Und ich wünsche mir so fest, dass du heute Abend mit neuem Mut, mit einer herausfordernden Frage aus dem Esra 4, wo es nicht darum geht, was ist das für ein Widerstand und wo kommt er her, sondern wie gehst du, wie gehe ich mit dem Widerstand, der mich hindert, in meiner Berufung zu laufen, den nächsten Schritt zu gehen, dran festzuhalten, dass es dann mit dem Bau schon weitergeht. Und sei es 15 Jahre später, wie gehe ich mit dem Widerstand um? Und das wünsche ich mir so fest, dass du selber einfach dir die Frage stellst vor Gott, wie handle ich, wie nehme ich das wahr, nehme ich es als Chance wahr, heute Abend, in meinem Leben, dort, wo ich anstehe, es als Chance zu nehmen, Gott näher zu kommen, ihm treu zu bleiben, dran zu bleiben, dem Auftrag festzuhalten, auch wenn ich nicht bauen kann. Und so danke ich dir, Jesus, dass du uns heute Abend ganz tief offenbarst, was unser nächstes Abschnitt vom Warten vielleicht ist. wo du uns tief drinnen begegnen willst, wo wir am Warten sind, wo es ganz schön schwierig ist, das auszuhalten. Weil du nicht sofort handelst, weil du nicht so kommst, wie wir es denken. Weil wir vielleicht uns von dir haben distanziert oder resigniert haben, weil wir das Gefühl hatten, Gott ist so weit weg und wir leben ihn nicht. Und wir wollen weiter warten. Wir wollen geduldig warten. Ich will geduldig warten auf dich. Weil du den Auftrag so hast gegeben, um den Tempel aufzubauen im Volk Israel. Und auch wenn Widerstand ist gekommen, sind sie dem treu geblieben, bis sie wieder bauen konnten. Und gib uns Gnade, dass wir nicht in unserem Leben Situationen suchen, wo wir einfach bauen können und es läuft, sondern dass wir in der Zeit, wo wir warten, dürfen treu bleiben dran, auch ohne Applaus. Und Geduld dürfen lernen, in diesem Warten dich zu sehen und die Chancen, die du uns gibst. Zeig du uns, wo wir mit unserem Widerstand anders umgehen können. Und ja, danke Jesus, dass du uns begegnest und uns die Zeit lassen lässt, tief in unser Herz hineinzuschauen und zu reden zu meinen Widerständen, die ich habe, die aus mir rauskommen oder die das Leben mit sich bringt und mit zu prüfen, wie ich damit umgehe. Danke Jesus, dass du uns Treue schenken und Geduld lernen genau im Warten, bis du uns die Türen wieder auftust und wir von dir dürfen die Stimme hören. Jetzt kannst du weiterfahren, jetzt kannst du gehen. Danke, Jesus. Amen.